SR Info. Bilanz am Mittag.
Es wird immer noch verhandelt beim Weltklimagipfel. Gleich der aktuelle Stand. Außerdem schauen wir heute Mittag unter anderem nach Straßburg, wo der Befreiung von Nazi-Deutschland gedacht wird. Und wir sprechen im Interview der Woche mit dem neuen Co-Vorsitzenden der Grünen, Felix Banaschak. Mein Name ist Peter Weizmann. Schönen guten Tag.
SR Info.
Verlängerung in Baku. Eigentlich, wie man es erwarten musste, muss man sagen. Denn dass Weltklimakonferenzen pünktlich am Freitag zu Ende gehen, das ist äußerst unüblich. Es gehört offenbar zum Verhandlungsgebaren, erst in der Verlängerung zu einer Einigung zu kommen. Eine solche steht vor allem mit Blick auf das Geld für Klimaanpassungen immer noch aus. Aber es bewegt sich offenbar was. Jan Zimmermann.
Während viele Delegierte und Beobachter schon aus Aserbaidschan abgereist sind, ringen die Chefverhandler weiterhin hinter verschlossenen Türen um einen Kompromiss. Nach ARD-Informationen sollen die EU, die USA und andere reiche Länder bereit sein, ihr bisheriges Angebot an die Entwicklungsländer leicht nachzubessern. Genannt wird ein Betrag von 300 Milliarden US-Dollar, der bis 2035 erreicht werden soll. Ein Beschluss darüber liegt bisher nicht vor. In einem gestern vorgelegten Entwurf für ein Abkommen war von 250 Milliarden Dollar als Zielmarke die Rede gewesen. Diese Summe wurde vor allem von den afrikanischen Ländern als völlig inakzeptabel zurückgewiesen. Sie hatten einen Bedarf von mehr als 1 Billion Dollar angemeldet. In einem offenen Brief fordern zahlreiche Klima- und Umweltschutzgruppen aus der ganzen Welt die Entwicklungsländer und China auf, den bisherigen Vertragsentwurf abzulehnen. Keine Einigung in Baku ist besser als eine schlechte Einigung, heißt es darin. Auf der Klimakonferenz geht es um die künftige Finanzierung von Klimaschutz und Anpassungsmaßnahmen, vor allem für arme Länder im globalen Süden.
Und noch heute oder spätestens morgen sollte dann wirklich Schluss sein mit den Verhandlungen in Aserbaidschan. Jeden Tag mindestens eine neue Besetzung im Kabinett des künftigen US-Präsidenten Trump. Sein Versuch, den höchst umstrittenen Matt Gaetz zum Justizminister zu machen, der ist diese Woche zwar gescheitert, aber auch sonst umgibt sich Trump weiterhin mit Personen, die eine eindeutige politische Ausrichtung haben. So wird es wohl auch sein beim künftigen designierten Finanzminister.
Scott Bessent sei als einer der weltweit führenden internationalen Investoren und geopolitischen und wirtschaftlichen Strategen weithin geachtet, schreibt Trump auf seiner Plattform Truth Social. Bessent werde ihm dabei helfen, ein neues goldenes Zeitalter für die Vereinigten Staaten einzuläuten und dabei die Position der USA als weltweit führende Wirtschaftskraft zu stärken, so Trump. Der 62-jährige Bessent gilt als Experte für globale Makroinvestitionen. Er ist Gründer des Hedgefonds Key Square Group. Davor war er Investmentchef von George Soros, Soros Fund Management. Bessent war in der Vergangenheit bereits als wirtschaftlicher Berater für Trump tätig. Er fordert unter anderem, staatliche Subventionen zu kürzen und die inländische Energieproduktion zu steigern. Anders als viele an der Wall Street verteidigte Bessent auch die von Trump angekündigte Einführung von neuen Importzöllen. Viele Wirtschaftsexperten kritisieren, die Pläne würden zu höheren Preisen für US-Verbraucher führen und den Staatshaushalt belasten. Als US-Finanzminister würde Bessent unter anderem auch den von den USA geführten Internationalen Währungsfonds und die Weltbank beaufsichtigen.
Nina Barth war das aus Washington. Administrativhaft. Dieser Begriff und das, was dahinter steckt, sorgt seit gestern für neuen Zündstoff im Nahostkonflikt. Die Administrativhaft gilt im besetzten Westjordanland und sie bedeutet, dass ohne Anklage Verdächtige für zunächst 6 Monate in Haft genommen werden. Israelische Siedler und Palästinenser wohlgemerkt, bis gestern jedenfalls. Da hat Israels neuer Verteidigungsminister Katz mitgeteilt, dass diese Maßnahme nun nicht mehr länger für israelische Siedler gilt, sondern ausschließlich für Palästinenser. Clemens Fehrenkotte.
Die Zustimmung zu der Entscheidung des neuen Verteidigungsministers Israel Katz, die sogenannte Administrativhaft für israelische Siedler im besetzten Westjordanland aufzuheben, ist im Lager der regierenden Likud-Partei von Premierminister Netanyahu sowie dessen rechtsextremen Koalitionspartner Smotrich und Ben-Gvir einhellig begrüßt worden. Damit werde eine langjährige Misshandlung korrigiert und so wörtlich Gerechtigkeit für alle, die das Land lieben, wiederhergestellt, sagte Ben-Gvir, der in der Siedlung Kiryat Arba bei Hebron lebt. Der neue Verteidigungsminister habe die, Zitat, seit langem bestehende Diskriminierung der Siedler beseitigt und der Ungerechtigkeit ein Ende bereitet, erklärte Finanzminister Smotrich, der ebenfalls in einer der ältesten Siedlungen im besetzten Westjordanland in Kedumim wohnhaft ist. Gegen die Siedler seien drakonische und undemokratische Maßnahmen angewandt worden. Ben-Gvirs Parteifreundin, die Knesset-Abgeordnete Limor Son Hamelech, machte am Freitagmittag im Radiosender Kan aus ihrer Haltung keinen Hehl. Ob es in Ordnung sei, so wollte der Moderator wissen, Palästinenser zu verhaften und sie ohne Gerichtsverfahren in Haft zu halten, aber es niemals eine jüdische Person geben könne, die einen Terroranschlag verüben wolle. Solche Fälle gebe es nicht, erwiderte die Politikerin. Sie wisse von keinem solchen Fall und falls es solche Fälle gebe, gäbe es dafür ein Strafverfahren. Die Abgeordnete weiter. Es gibt keine Symmetrie zwischen einigen sporadischen Fällen und dem mörderischen Terrorismus, den jüdische Bürger erleben und unter dem wir leiden. Diese sporadischen Fälle können auf andere Weise behandelt werden. Die Administrationshaft wurde politisch genutzt. Alle wussten das, aber sie haben geschwiegen. Aber heute stehen die Leute auf. Nach dem Hamas-Massaker vom 7. Oktober war die Gewalt extremistischer Siedler gegen die palästinensische Bevölkerung massiv angestiegen. Es kam regelmäßig zu Brandanschlägen auf Wohnhäuser, Autos wurden angesteckt, nächtlichen Überfällen, Abholzung ganzer Olivenhaine. Die US-Regierung verhängte daraufhin Sanktionen gegen einige der militanten Anführer der Siedlerbewegung. Dass jetzt der Nachfolger von Gallant, Verteidigungsminister Katz, alle Siedler von der Administrationshaft ausgenommen hat, wurde vom Inlandsgeheimdienstchef sowie von Ex-Generälen massiv kritisiert. Vergeblich hatte der Shin Bet-Chef Ronen Bar davor gewarnt, das würde der Sicherheit des Staates einen so wörtlich sofortigen schweren Schaden zufügen. Ex-Generalstabschef Gadi Eisenkot sprach von einem schwerwiegenden und gefährlichen Fehler. Das sei ein weiterer Schritt in Richtung Eskalation im Westjordanland. Und Ex-General Giora Eiland, einer der schärfsten sicherheitspolitischen Hardliner im Lande, sagt im israelischen Radio: Natürlich bleibt es ein rein theoretisches Problem, wenn es keine Juden gibt, die terroristische Angriffe planen. Aber da wir leider davon ausgehen müssen, dass es solche gibt, ist das Mittel der Administrativhaft sehr wichtig und notwendig. Jahrelang wurde das Mittel richtig angewandt, ganz gleich, wer Verteidigungsminister war. Ich finde die Entscheidung des Verteidigungsministers daher sehr merkwürdig, populistisch und sogar gefährlich. Derzeit befinden sich nach Angaben der israelischen Gefängnisverwaltung rund 3.400 Palästinenser in Administrativhaft.
Clemens Fehrenkotter hat aus Tel Aviv berichtet. Heute, vor 80 Jahren, also am 23. November 1944, wurde Straßburg von der deutschen Besatzung der Nazi-Diktatur befreit. In der Stadt findet deshalb eine große Feier statt. Holger Beckmann über das heutige Gedenken im Elsass.
Für die einen ist Straßburg die Hauptstadt des Elsass, für die anderen eine Europametropole wegen des Europaparlaments und für wieder andere die Capitale de Noël, die Hauptstadt der Weihnacht wegen des Weihnachtsmarktes. Aber heute ist es die Stadt, die symbolisch an die Befreiung von Nazi-Deutschland und von der deutschen Besatzung vor 80 Jahren erinnert und daran, dass das Elsass wieder französisch wurde und von da aus eine bessere Zeit begann zwischen Frankreich auf der einen und Deutschland auf der anderen Rheinseite. Es sind 190 Tänzerinnen und Tänzer aus Frankreich und aus Deutschland, die im Zentrum Straßburgs auf der Place Broglie heute die offizielle Zeremonie dazu eröffnen, was dann im Hissen der französischen Flagge auf der Spitze des Straßburger Münsters, Notre-Dame, in gut 142 Metern Höhe seinen Schlusspunkt finden soll.
C'est génial. Je pense pas que j'aurai à nouveau cette occasion-là un jour, donc je suis ravi.
Das sei genial, die ganze Zeremonie, sagt die Tanzlehrerin Marie Walter aus Straßburg, die dabei ist. Sie habe wirklich nie gedacht, eines Tages eine solche Chance zu bekommen und freue sich sehr darauf. Und eine andere Tänzerin ergänzt:
Ich trouve ça, c'est un beau symbole, surtout sur la cathédrale, et que
das sei ein so wichtiges Symbol, das zeige den Zusammenhalt der Menschen in Straßburg und aller an diesem Tag. Dass die Tricolore wieder auf der Münsterspitze weht, erinnert an den französischen General Leclerc, der im Zweiten Weltkrieg fast 4 Jahre Jahre vor Straßburgs Befreiung seinen Soldaten in Nordafrika sagte, sie mögen schwören, die Waffen in diesem Krieg so lange nicht niederzulegen, bis Frankreichs Farben wieder auf der Kathedrale von Straßburg wehten.
Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos belles couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg.
Als Eid von Koufra ging dieser Satz in Frankreichs Geschichte ein, denn Leclerc war es, der selbst entscheidend dafür sorgte, dass es genau so kam. Nachdem seine Division schon 1944 beim D-Day in der Normandie dabei war und bei der Befreiung von Paris wenig später, sind es er und seine Soldaten, die dann am 23. November des Jahres die deutsche Wehrmacht in Straßburg besiegen. Einer, der das damals miterlebt hat, ist René Cocher, dort geboren und aufgewachsen und heute 88. Immer wieder nutzt er jede Gelegenheit, besonders jungen Menschen als Zeitzeuge von damals zu erzählen, gerne in Schulklassen, und im Moment ist Cocher da sehr gefragt. Wichtig für ihn, dass daraus etwas Gutes entsteht. Ich denke, es kommt sehr darauf an, diese Erinnerung zu teilen, was man erlebt hat, weil ich hoffe, dass es dazu beiträgt, dass so etwas nicht mehr passiert, den Krieg zu verhindern für den Frieden. In Straßburg wird heute auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron erwartet, um einen Kranz niederzulegen, in der Universität eine Rede zu halten und am Nachmittag das ehemalige deutsche Konzentrationslager Natzweiler zu besuchen. Deutschland wird von der saarländischen Ministerpräsidentin und Bundesratspräsidentin Anke Rehlinger vertreten. Dass die deutsch-französische Achse im Moment allerdings nicht die stabilste ist in Europa, das dürfte heute in Straßburg bestenfalls eine untergeordnete Rolle spielen.
Holger Beckmann hat berichtet. Hier in der SR-Info-Bilanz am Mittag. Im Interview der Woche gleich der neue Co-Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Peter Lieberts.
Israel hat heute früh offenbar mehrere Raketen auf die libanesische Hauptstadt Beirut abgefeuert. Nach Berichten libanesischer Medien wurde ein 8-stöckiges Wohngebäude im Zentrum der Stadt zerstört. Dabei seien mindestens 11 Menschen getötet worden. Die Rettungskräfte suchen demnach noch nach Verschütteten. Es war bereits der 4. israelische Luftangriff auf Beirut in dieser Woche. Beim Bundeskongress der Jusos in Halle stellt sich die SPD-Führung heute der Kritik des Jugendverbandes. Parteichefin Esken will sich am Nachmittag zur Debatte über die Kanzlerkandidatur äußern. Zum Auftakt der Konferenz gestern hatte Juso-Chef Thürmer sowohl Esken als auch Co-Chef Klingbeil die Führungsfähigkeit abgesprochen. Zuletzt war tagelang darüber debattiert worden, ob statt Bundeskanzler Scholz nicht Verteidigungsminister Pistorius für die SPD ins Rennen gehen sollte. Die Debatte endete erst durch Pistorius' Verzicht. Volkswagen hält trotz der Proteste seiner Beschäftigten an den Plänen für Fabrikschließungen in Deutschland fest. VW-Chef Schäfer sagte der Welt am Sonntag, die Kapazitäten müssten an die neuen Realitäten angepasst werden. Die Konzernleitung sehe aktuell nicht, dass dabei auf Werksschließungen verzichtet werden könne. Auch Kündigungen schließt Schäfer weiter nicht aus. Der Stellenabbau mit den bisherigen Instrumenten wie Altersteilzeit und Aufhebungsangeboten werde nicht reichen und schlicht zu lange dauern. In Deutschland gibt es zu wenige Plätze in Frauenhäusern. Das geht aus einer Umfrage des Evangelischen Pressedienstes hervor. Demnach verfehlen alle Bundesländer die Vorgaben des Europarat-Übereinkommens zur Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen. Diese sieht 2,5 Plätze für Frauen und Kinder pro 10.000 Einwohner vor. Schlusslichter der Umfrage sind das Saarland und Sachsen-Anhalt mit jeweils rund 0,6 Plätzen. Bremen hat demnach die höchste Quote mit knapp 2,1.
SR Info. Das Interview der Woche.
Wie allen Ampelparteien steht auch Ihnen wohl ein schwerer Wahlkampf bevor, den Grünen. Der Parteivorstand hatte ja schon vor dem Ampel-Aus den Rückzug angekündigt. Und seit einer Woche sind nun Felix Banaschak und Franziska Brandner Co-Vorsitzende der Grünen. Und diese Neuwahl verlief, gemessen an der grünen Tradition, doch gerne mal in Grabenkämpfe zu verfallen, ziemlich geräuschlos. Wie die Partei den Wahlkampf bewältigen will, aber auch mit wem sie nach einer Wahl koalieren könnte, darüber hat meine Kollegin Bette Sönnigsen gesprochen mit dem neuen Co-Chef Felix Banaschak.
Wenn wir nochmal auf das vergangene Wochenende gucken, Ihren Parteitag, da hatte ich schon den Eindruck, dass das der große Kuschelparteitag war, dass da alle nochmal zusammengerückt sind in Ihrer Partei. Ich glaube, die Stimmung draußen im Land, die dürfte nicht so wohlig warm werden wieder in Wiesbaden in der Kongresshalle. Und es liegt nicht nur an den Temperaturen vermutlich. Was erwarten Sie für einen Wahlkampf in den nächsten Wochen und Monaten?
Na, vielleicht einmal zu dem, was uns da geprägt hat, und das hat ja auch viele überrascht, ja, man hat gedacht, die Grünen zerlegen sich da mal wieder selbst, weil das in der Vergangenheit immer wieder passiert ist, und dann senden wir ein Signal der Geschlossenheit, und das hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass wir rausgekommen sind aus einer Phase, wo wir die Fremdzuschreibungen und die Angriffe auf uns so in uns hineingefressen haben, weil da muss man ja ehrlicherweise sagen, jetzt seit, weiß nicht, anderthalb Jahren oder sowas ist es ja zum Volkssport geworden, die Grünen zu hassen. Und wenn man halt nicht nur als gut bezahlter Abgeordneter wie ich, sondern als ganz normaler Ehrenamtler, der in Kassel-Brauxel sich dafür einsetzt, dass vielleicht ab und zu nochmal ein Fahrradweg gebaut wird, die ganze Zeit auch mit diesem Hass oder auch zumindest mit dieser Ablehnung, dieser sehr, sehr harten Kritik, diesen Vorbehalten konfrontiert ist, das macht was mit Leuten. So, und wenn das jetzt 2019 so war, in dem Europawahlkampf, wo wir auch unser historisch bestes Ergebnis hatten, dass man da auf der Straße stand und gefühlt die Leute zu ihm gekommen sind, gefragt haben, können wir ihnen noch vielleicht einen Kaffee mitbringen? Sie sind bei den Grünen, das ist ja ganz großartig, toll, dass sie da sind. Und man jetzt halt in so eine Situation gekommen ist, sich in Brandenburg zu fragen, kandidiere ich jetzt eigentlich für die Kommunalwahl oder bedeutet das, dass ich auf der Straße angespuckt werde? Und ich glaube, dafür war dieser Parteitag wichtig, dass die Grünen ihr Selbstvertrauen und ihre Selbstvergewisserung zurückgewonnen haben. Und das halt eine ist, also dieses Vertrauen und auch diese Selbstsicherheit jetzt halt nicht irgendwie eine breitbeinige und eine großspurige und wir sind die geilsten ist, sondern wir haben schon noch was vor und die Ziele, die wir haben, die sind richtig und die sind auch die richtigen in dieser Zeit. Also wie absurd ist das denn, jetzt auf Klimaschutz zu verzichten, nur weil oder gerade wenn in den USA Donald Trump an die Macht kommt und wir einen zentralen Partner verlieren werden. Also was macht denn Deutschland daraus? Sie sagen jetzt, oh gut, dann hat sich das jetzt mit der Bewältigung der Klimakrise halt erledigt, war ein netter Versuch.
Dann kommen Menschen erstmal und sagen, aber Klima ist ja gar nicht das Thema, was mich gerade am meisten umtreibt.
Genau, und auch das erstmal anzuerkennen, jetzt nicht zu sagen, okay, dann bleibt es jetzt so, aber anzuerkennen, dass man die Menschen erstmal nehmen muss, wie sie sind und mit ihnen gemeinsam dann den Weg entwickeln muss, wohin es auch gehen könnte. Wenn ich jetzt über die Klimafrage spreche, dann hat es natürlich was Absurdes, dass in der aktuellen Lage, die geprägt ist von Überschwemmungen, Dürren, Rekordhitze und Rekordwassermengen im Sommer gleichzeitig, das kaum ein Thema ist. Und das ist auch das, was uns als Grüne Partei, aber auch viele, die uns da nahestehen, auch verunsichert. Also wie kann es denn sein, dass, also die Klimakrise interessiert sich ja nicht dafür, ob man über sie redet. Sie schreitet ja weiter voran. Und eigentlich würde man doch denken, es ist doch jetzt extrem notwendig, wirklich was zu tun. Nur das bringt ja nichts, sich das so zu denken. Dann muss ich ja fragen, was sind denn die Alltagsprobleme, die gerade als solche wahrgenommen werden, die Menschen vielleicht auch erstmal davon abhalten, sich mit der Erderwärmung in dieser Form auseinanderzusetzen.
Also erstmal andere Probleme lösen, bevor man die Klimakrise
nein,
löst,
beides,
oder was ist
nein,
der Ansatz?
Den habe ich noch nicht ganz beides gleichzeitig. Also wenn ich jetzt an die nächste Bundestagswahl denke, dann werden wir den Klimaschutz und den Umbau von Wirtschaftsweise, Mobilität und so weiter in den Fokus rücken und gleichzeitig sehr konkrete Vorschläge machen, wie man das Leben bezahlbarer bekommen kann. Und das Gute ist, beides geht gut zusammen. Ich mache das nur an einem Beispiel einmal. Wir haben jetzt in den letzten Jahren es geschafft, in dieser Koalition auch gegen große Widerstände die Energiewende wirklich massiv zu beschleunigen. Also der Ausbau der Erneuerbaren, sowohl Solar- als auch Windkraft, hat ein Tempo angenommen, wie es kaum denkbar war. Und das hat viel mit Entbürokratisierung zu tun, mit neuen Anreizen und so weiter. Und gleichzeitig ist ja die Frage, wenn wir unser Energiesystem umstellen, dann braucht man beispielsweise auch den Ausbau der Stromnetze. Das könnte erstmal Geld kosten, aber man kann natürlich auch dafür sorgen, dass diese Kosten nicht sofort bei den Verbrauchern landen. Also verkürzt gesagt, wir haben die letzten Jahre genutzt, den Strom sauber zu machen. Und die nächsten Jahre werden wir alles dafür tun, dass er so billig wie möglich wird, dass die Steuern darauf wegkommen, dass die Netzentgelte übernommen werden und damit halt eben alle davon profitieren, dass uns diese Energiewende Schritt für Schritt gelingt.
Inhaltlich haben Sie sich ja noch nicht komplett aufgestellt für die Bundestagswahl. Am Programm wird noch gearbeitet. Ich würde gerne noch mit Ihnen über eins Ihrer Herzensthemen reden, wenn ich das richtig rausgehört habe. Chancengleichheit für Kinder, Kampf gegen Kinderarmut. war auch ein zentrales Wahlkampfthema der Grünen schon mal beim letzten Bundestagswahlkampf. Die Kindergrundsicherung hat es in den Koalitionsvertrag geschafft. Die Grünen saßen im Familienministerium mit Lisa Paus als Ministerin. Jetzt kommt die Kindergrundsicherung nicht. Also da sind sie doch klar gescheitert.
Ich würde das differenziert sehen. Auf der einen Seite, nein, es kommt nicht so, wie wir uns das mal vorgenommen haben. Dazu komme ich gleich. Und trotzdem ist der erste Schritt gegangen. Vielleicht ist es manchmal besser, den ersten Schritt zu gehen, als darauf zu warten, dass man 5 auf einmal hinbekommt. Es gibt keine Regierung, die so viel für Kinder jetzt getan hat. Wir stehen gerade kurz vor der nächsten Entscheidung, eine erneute Kindergelderhöhung festzulegen.
Die aber unsicher ist nach dem Aus der Ampel.
Genau, und deswegen ist ja die Frage, kriegt man sich da mit den anderen drauf geeinigt? Aber es wird ja nicht an den Grünen scheitern, das Kindergeld wieder zu erhöhen. Also, die Frage müssen andere beantworten. Wollen sie jetzt aus wahltaktischen Motiven oder weil sie den Grünen nicht mehr helfen wollen, darauf verzichten, Millionen von Kindern besser auszustatten? So. Und trotzdem ist es so, ja, wir sind mit dem, was wir da uns vorgenommen haben, überhaupt nicht fertig. Was mich manchmal irritiert, ist, dass das denen vorgeworfen wird, die es wollten und gegen die Widerstände nicht 1:1 durchsetzen konnten und nicht die, die das halt blockiert haben, gefragt werden. Also, dass die SPD offensichtlich kein Interesse daran hatte, dass ein von den Grünen verantwortetes sozialpolitisches Projekt zum Erfolg kommt. Also ist ja bitter, aber ich meine, die SPD war überhaupt kein konstruktiver Teil der Verhandlungen zur Kindergrundsicherung. Einfach, weil sie dachten, Gott, stellt euch mal vor, dieser Paus hätte da den Riesenerfolg. Das müssen wir auf jeden Fall verhindern, damit Leute am Ende wieder die SPD wählen. Also es ist vielleicht merkwürdig, das so offen auszusprechen, aber so läuft dieser Politikbetrieb ja teilweise.
Also ich halte nochmal fest, Schuld daran, dass die Kindergrundsicherung nicht kommen, sind die anderen.
Was ist Schuld daran? Jetzt genau deswegen sagen Leute sowas nicht, weil sie dann natürlich mit solchen, also nein, natürlich, also es ist offensichtlich so, also ich würde sagen, die Ampel hat viel geschafft. Aber sie hat nicht alles geschafft. Und warum hat sie nicht alles geschafft? Weil sie sich in solchen Fragen teilweise mit Missgunst begegnet ist. Und man sich nicht überlegt hat, was ist jetzt eigentlich für dieses Land, für die Menschen, die in diesem Land leben, insbesondere für Menschen, die unter schwierigen Bedingungen leben müssen, das Richtige so. Deswegen wurde über eine lange Zeit dieses Projekt immer wieder diskreditiert und in Frage gestellt. Und eben nicht nur von der FDP, die ideologisch was dagegen hat, weil sie sich einfach für das Thema nicht interessiert und das eigentlich für einen Fehler hält, überhaupt sich mit Leuten so auseinanderzusetzen, sondern leider auch von der SPD. So. Natürlich sind wir deswegen einfach damit auch noch nicht fertig. So. Ich finde, man kann auch bei dem wie bei vielen anderen Themen in der Ampel doch offen sagen, wir haben nicht alles erreicht, was wir wollten. Wir sind stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir sind auch zufrieden damit, dass wir das hinbekommen haben. Aber manches ging noch nicht, weil es die politischen Mehrheiten nicht hergegeben haben und die Konstellation. Also werben wir dafür, dass wir weiterarbeiten können daran.
Ich würde gerne noch mal auf die Frage zurückkommen, was das wohl für ein Wahlkampf wird. Der SPD-Generalsekretär Matthias Mirsch, der hat den demokratischen Parteien jetzt ein Fairness-Abkommen für den Wahlkampf vorgeschlagen. Ist das eine gute Idee? Was würde das bringen? Würden Sie einschlagen?
Ja, natürlich wäre das eine gute Idee. Ich halte es nur für ehrlicherweise ziemlich illusorisch, dass insbesondere die CSU, die die letzten Jahre ja das zu ihrem Markenkern gemacht hat, Unwahrheiten zu verbreiten, plötzlich sagt, ach nee, klar, jetzt ist Wahlkampf, wir wollen gerne gegen SPD und Grüne gewinnen, also unterschreiben wir doch jetzt mal ein Fairness-Abkommen. Also ich meine, es würde allem widersprechen, was sie in den letzten Jahren gemacht haben, weil es ist ja insbesondere die CSU, es sind Teile der CDU, es sind, also AfD sowieso, klar, aber es sind ja leider auch im demokratischen Spektrum Mitbewerber, die bewusst und so ganz knapp unter der Grenze der Strafbarkeit halt Dinge über uns in die Welt setzen, die mit der Realität nichts zu tun haben. Also ich weiß nicht, wie häufig Markus Söder behauptet hat, die Grünen wollen irgendwem das Fleisch verbieten. Es gibt niemanden bei uns, der irgendwem irgendein Fleisch verbieten will. Ich meine, darüber zu reden, ob sich diese Gesellschaft dauerhaft leisten kann, diese Mengen an Fleisch zu produzieren und zu konsumieren, die Hälfte davon wegzuwerfen, weil ich finde, die Diskussion kann diese Gesellschaft durchaus führen, aber das, was daraus gemacht wird, ist natürlich wahnsinnig so. Und umgekehrt ist halt die Frage, wie reagiert man dann da drauf? Und ich glaube, zwei Varianten würde ich zumindest nicht empfehlen. Also erstens beleidigt sein oder irgendwie so garstig darauf zu reagieren und da mit erhobenem Zeigefinger oder wie auch immer. Und umgekehrt würde ich auch nicht empfehlen, das einfach alles über sich ergehen zu lassen. Und ich bin die letzten Jahre da sehr klar in meiner Angriffslust gewesen, werde das auch bleiben, aber immer über der Gürtellinie und vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mit ein bisschen Humor und ein bisschen, also man sollte Markus Söder nicht ernster nehmen, als er es selbst tut.
Sie wollen wieder regieren, nicht als Roboter, aber regieren, das haben Sie klar gesagt, auf dem Parteitag. Mit wem denn am liebsten?
Am liebsten mit Robert und Annalena und allen, die bei uns dafür in Frage kommen. Aber ich werde 3 Monate vor einer Wahl nicht sagen, mit denen würden wir gerne und mit denen auf gar keinen Fall, weil das einem ja auch immer unnötig Freiheiten nimmt. Und zweitens, wirklich erstmal nicht der zentrale Punkt ist so. Als ich 2022 als Landesvorsitzender Nordrhein-Westfalen dann am Wahlabend dieses Ergebnis sah, habe ich gesehen, okay, es gibt rechnerisch die Möglichkeit, Schwarz-Grün zu machen und es gibt rechnerisch die Möglichkeit, eine Ampel zu machen, aber mal gucken, ob politisch eine Ampel in der Situation überhaupt denkbar ist, weil die FDP wäre fast aus dem Landtag geflogen, die SPD war weit hinter ihren Ergebniswünschen zurück und man hat am Abend eigentlich gemerkt, die haben nicht die Kraft, eine Koalition zu bilden. Also war klar, okay, wahrscheinlich wird es auf Schwarz-Grün hinauslaufen und dann haben wir diese Gespräche geführt, aber ich habe jetzt ganz häufig den Satz gesagt und sage ihn nochmal, ich habe ja nicht deswegen mit Henrik Wüst verhandelt, weil ich sein Programm so toll fand, sondern unseres. Deswegen sagen wir, wofür wir stehen. Andere machen das für sich auch. Und dann wird man am 23. Februar im Laufe des Abends sehen, was dann denkbar ist und was nicht. Aber wenn jetzt alle nur noch vor Wahlen darüber reden, mit wem sie gerne wollen und mit wem sie auf gar keinen Fall wollen, dann hat man ganz schnell so Situationen wie in Sachsen, Brandenburg und Thüringen, wo einige ziemlich doof aus der Wäsche gucken, weil sie plötzlich mit Sarah Wagenknecht am Frühstückstisch sitzen.
Sehnsucht nach einer Neuauflage der Ampel habe ich jetzt hier noch nie irgendwo gehört. Und wenn ich mir die Umfragen gerade angucke, dann bleibt da rechnerisch für Sie ja gar nicht mehr so viel übrig als vielleicht Schwarz-Grün, je nachdem, wie es läuft. Also Bundeskanzler Merz und Vizekanzler Habeck.
Also Sehnsucht ist ja generell kein politisches Konzept und auch keine Strategie. Und grundsätzlich glaube ich, also vielleicht sollte man verschiedene Konstellationen und Koalitionen auch nicht überhöhen. Also, dass die Ampel sich dann da groß als Fortschrittsregierung oder Fortschrittskoalition gefeiert hat, ist vielleicht Teil der Ernüchterung, die dann da eingetreten ist. Wenn man von Anfang an gesagt hätte, war jetzt nicht so der Plan, aber wir machen das Beste draus, dann wäre vielleicht auch etwas weniger Enttäuschung da gewesen und weniger Entzauberung. Und wenn jetzt Leute glauben, dass eine schwarz-grüne Koalition auf Bundesebene sowas wie die Versöhnung von Ökologie und Ökonomie und ach, die Kinder des Bürgertums kehren zurück in den Schoß ihrer Eltern oder was auch immer ich da in den letzten Jahren für Gedanken zu gehört habe. Also ich glaube, in einer Lage, in der eigentlich nur noch lagerübergreifende Koalitionen rechnerisch denkbar sind und selbst die ja häufig keine Mehrheiten mehr haben. Also wir kriegen ja nicht mehr Schwarz-Rot-Grün in Sachsen hin, weil eben antidemokratische Kräfte so stark geworden sind. Also in so einer Situation vor allem irgendwie darüber nachzudenken, was man gerne hätte und was man auf gar keinen Fall möchte und nicht einfach zu gucken, dass der Kompromiss immer das Wesen der Demokratie ist und man vor Kompromissen weniger Angst haben muss, wenn man weiß, wer man ist und was man will. Also Sie haben gerade gefragt, ob Friedrich Merz als Vizekanzler von Robert Habeck zur Verfügung stünde.
Also glauben Sie ja selber nicht, oder?
Was heißt, glaube ich selber nicht? Ich meine, Robert Habeck sagt es ja selbst und das ist auch meine Haltung. Diese Kandidatur von ihm ist ja nicht zu sagen, ich stehe hier vorm Kanzleramt und rüttel so lange daran, nochmal 10 Sekunden länger als Gerhard Schröder damals, bis ich drin bin, weil ich da unbedingt in diesem Kanzleramt sein will, weil ich so ein geiler Typ bin und ich dringend diese schön eingerichteten Räume brauche, sondern das ist ja ein Angebot. Es ist ja zu sagen, die Gesellschaft entscheidet am 23. Februar darüber, dieses Land entscheidet darüber, wohin die Reise gehen soll. Wollen wir jetzt wirklich die Polarisierung immer weiterführen? Wollen wir die Sehnsucht im Gestern suchen und zurück in eine Welt, wie sie nie war? Das ist ja das Heilsversprechen oder die große Erzählung von Friedrich Merz. Wählen Sie mich.
Der bei den Umfragen sehr beliebt ist.
Ja, das mag ja sein, aber wenn ich jetzt meine eigene Politik an den aktuellen Umfragen orientieren würde und nicht daran, was ich für richtig halte und versuche, das, was ich für richtig halte, populär zu machen, dann wäre das ja auch eine Selbstaufgabe von Politik. Und wir werden jetzt versuchen, Vertrauen für unsere Politik zu gewinnen und für Robert Habeck als jemand, der sich als Krisenmanager bewiesen hat. Er ist jemand, der Brücken bauen kann. Er ist jemand, der Leute an einen Tisch zusammenbringen kann und so lange mit denen sitzen bleibt, bis sie eine gemeinsame Lösung gefunden haben. Also ich finde, das ist ein gutes Angebot. Aber die Frage, ob das Angebot dann so stark angenommen wird, dass er am Ende im Kanzleramt sitzt, die habe nicht ich zu beantworten, sondern eben halt die Leute, die diese Wahl haben. Und jetzt im Vorhinein zu sagen, ach, die Umfragen geben es gerade nicht her, also damit würden wir uns auch kleiner machen, als wir sind.
Im Interview der Woche war das der neue grünen Co-Vorsitzende Felix Banaschak. Birte Sönnigsen hat mit ihm gesprochen. Und wir schauen noch auf das Wetter im Saarland. Am Nachmittag verdichten sich die Wolken weiter. Es bleibt aber noch trocken. Die Temperaturen steigen bis zum Abend an und erreichen dann 2 bis 5 Grad. In der Nacht kann es ein paar Tropfen geben. Die Temperaturen steigen in der Nacht weiter auf 5 bis 8 Grad. Morgen am Sonntag ist es dann meist leicht bewölkt durch hohe Schleierwolken. Die Sonne schafft es mal so durch und es bleibt weitgehend trocken. Die Temperaturen steigen morgen weiter bei kräftigem Wind bis zum Nachmittag auf 13 bis 17 Grad. Am Montag dann nach freundlichem Beginn Durchzug eines Regengebietes ebenfalls bei 13 bis 17 Grad. Und das war's dann von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Schönes Wochenende.